Herzlich willkommen zu Erinnerungen im Gespräch. Die Stimmen dieses Podcasts sind Ilona Gonsior von der Stiftung Gerhard Hauptmann Haus und ich, Christina Klein, freiberufliche Kuratorin und Historikerin. Wir unterhalten uns mit Menschen, die in den letzten 80 Jahren gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Für das Projekt werden wir finanziell gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung NRW.
In den vergangenen 5 Folgen sprachen wir mit Geflüchteten aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Epochen. Wir sprachen mit Dorothea Koch-Thalmann, die aus Schlesien vertrieben wurde, und mit Michael Schwerk, der über die innerdeutsche Grenze floh. Seyfudin Disdarević floh 1992 mit seiner Familie als kleiner Junge aus Bosnien. Leyla Kayali als junge Frau mit ihren Eltern 2015 aus Syrien. Und zuletzt unterhielten wir uns mit Latifa Saliuki, die 1989 mit ihren Kindern aus Afghanistan floh. Nun in der letzten Folge des Podcasts sprechen wir mit Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e.V. Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins. Sie wird uns eine aktuelle Perspektive auf die Situation der Geflüchteten geben.
Ja, hallo Frau Naujoks. Wir freuen uns sehr, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen und uns auch eine Perspektive darüber geben, wie die heutige Dimension von Flucht aussehen. Könnten Sie bitte erläutern, was der Flüchtlingsrat NRW eigentlich ist und auch dessen Aufgabe?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, überparteilich und auch konfessionell ungebunden, der sich für die Rechte von Flüchtlingen in NRW einsetzt. Das heißt, wir betreiben Lobbyarbeit auf Landesebene gegenüber den Landesministerien und politischen Entscheidungsträgern und sensibilisieren die Bevölkerung für die Situation von Flüchtlingen, machen auf Missstände aufmerksam und stehen für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Das heißt, wir machen Schulungen und Veranstaltungen.
Seit 36 Jahren gibt es schon den Flüchtlingsrat NRW. In dieser Zeit gab es auch zahlreiche neue Konflikte und auch bereits bestehende haben sich ausgeweitet. Hatte dies auch Auswirkungen auf die Zahlen der Geflüchteten?
Ja, tatsächlich, wenn man den Zahlen des UNHCR folgt, des Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, dann sieht man, dass die Zahl der Flüchtlinge stark gestiegen ist in den letzten Jahren. Also wir sehen von Ende 2012 bis Mitte 2022 eine Verdopplung der Anzahl. Mitte 2022 ist der absolute Höchststand von über 100 Millionen Flüchtlingen weltweit erreicht worden.
Wie ist die Situation von Geflüchteten heute? Gab es hier auch einen Wandel der Art und Weise, wie sie ihre Flucht antreten konnten?
Tatsächlich hat sich die Flucht globalisiert, kann man sagen. Also es gibt Grenzen und die werden auch gut abgeschirmt. Gleichwohl gelingt es mehr Flüchtlingen, aus ihrer Heimatregion tatsächlich zu fliehen in andere Länder, in die EU. Und deswegen sind wir hier auch in Deutschland mehr von dem Thema betroffen, sodass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen. Tatsächlich haben Flüchtlinge mit vielen Gefahren auf dem Weg zu kämpfen. Das hat sich sicherlich nochmal geändert in den letzten Jahren durch die ganzen Abschottungsmaßnahmen alleine. Flüchtlinge, die in ihrem Heimatland bleiben, kennen dort die Strukturen. Flüchtlinge, die darüber hinaus fliehen, müssen sich mit ganz neuen Situationen konfrontieren, mit Strukturen, mit Sprachen, die sie nicht kennen. Das birgt oftmals nochmal weitere Gefahren mit sich und macht den Fluchtweg auch nicht einfacher.
Mussten Sie in den letzten Jahren dann auch mehr mit rassistischen Äußerungen oder mit rassistischen Situationen auf Ihrem Weg konfrontiert werden oder ist im Grunde diese Situation ähnlich?
Tatsächlich ist es so, in Afrika ist Flucht ja, also in vielen Ländern ist Flucht kein neues Phänomen. In afrikanischen Ländern ist es sozusagen eine schlimme Tradition, dass es dort sehr viele Flüchtlinge gibt. Auch da gibt es durchaus Rassismus gegenüber Flüchtlingen. Das sehen wir insbesondere an der nordafrikanischen Grenze, wo Flüchtlinge extrem schlecht behandelt werden, die sich dort aufhalten, um dann nach Europa überzusetzen, übers Mittelmeer. Durch neue Fluchtrouten innerhalb von Europa hat sich hier allerdings nochmal ein ganz neuer Rassismus entwickelt. Es gibt Länder wie Ungarn, wie Tschechien und Polen, die sich gegen die Aufnahme jeglicher Flüchtlinge verwehren und ganz diskriminierend und rassistisch gegenüber Flüchtlingen handeln, sowohl vom Staat auch ausgehend als auch in der Gesellschaft selber.
Ja, darüber haben wir auch schon von Leyla Kayali gehört, die eben auch in Ungarn angekommen war und selbst dort von Polizisten eigentlich rassistisch angegangen wurde, wo ihr Rucksack auseinandergenommen wurde, um zu schauen, was da drin ist. Dabei war sie einfach nur ein junges Mädchen und hatte einfach nur einen Kinderrucksack bei sich.
Das hören wir von vielen einmal Außengrenzenländern Europas, wo die Abschottungsmaßnahmen sehr hoch sind, von vielen Pushbacks, sogenannten Pushbacks, also illegalen Zurückweisungen von Flüchtlingen, zum Beispiel an der kroatisch-bosnischen Grenze, dass tatsächlich die Polizei dazu angehalten wird, Gewalt anzuwenden gegenüber Schutzsuchenden, um sie nicht ins Land zu lassen bzw. wieder des Landes zu verweisen. Aber das sehen wir auch an anderen Landesgrenzen, das ist keine Ausnahme leider.
Kommen wir auch nochmal zu den Gründen der eigentlichen Flucht zurück. Haben sich die Gründe der Flucht in den letzten Jahren irgendwie verändert? Sind hier auch noch andere Gründe hinzugekommen?
Ein ganz großes Thema, was immer weiter zunimmt, sind die Naturkatastrophen, also die sogenannten Klimaflüchtlinge. Es gibt immer mehr Landstriche, die auf Dauer nicht bewohnbar sind, wo den Menschen keine andere Möglichkeit bleibt, als diesen Streifen, diese Region, dieses Land tatsächlich zu verlassen. Ansonsten hat es sich verändert. Konflikte hat es immer gegeben und Kriege hat es auch immer gegeben. Aber die Dauer der Vertreibung hat sich sehr erhöht. Also es waren früher oftmals mehr oder weniger kurzfristige Vertreibungen. Die Menschen konnten danach zurückkehren. Jetzt sehen wir, dass es manchmal Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis Menschen vielleicht theoretisch die Möglichkeit hätten, in ihre Region wieder zurückzugehen, aber dann vor lauter Zerstörung da auch nichts vorfinden würden, was lebenswert ist. Das hat sich sehr geändert und das wirkt sich natürlich auch auf die Zahl von Flüchtlingen aus. Wenn sie vorher, ich sag mal, 3 Monate vertrieben waren, zählen sie jetzt nach 10 Jahren immer noch zu den Flüchtlingen, also zu den Menschen, die auf der Flucht sind.
Wie gehen die Menschen mit ihrer Situation eigentlich um?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt Menschen, die durch die Situation in ihrem Herkunftsland schon sehr belastet sind. Und es gibt Menschen, die auf der Flucht eben noch sehr belastende, sehr traumatische Erlebnisse haben. Es kommt ein bisschen auf die individuelle Situation an, aber auch, ob Flüchtlinge alleine unterwegs sind oder ob sie im Familienverbund unterwegs sind, also ob sie Menschen haben, die sie stützen oder wo man sich gegenseitig Hilfe holen kann oder man völlig auf sich allein gestellt ist. Es hängt von den Erlebnissen ab, die jemand durchgemacht hat und es hängt auch davon ab, wie jemand ankommen kann, dort, wo er dann letztendlich die letzte Zufluchtsstation findet.
Welche psychische Folgen kann dann auch die Flucht haben? Sie haben ja eben auch gesagt, dass die Menschen psychisch belastet sind, teilweise währenddessen, teilweise auch noch später. Welche Folgen kann das auch noch konkret auf das Leben dieser Menschen haben?
Viele Flüchtlinge haben traumatische Erfahrungen gemacht. Das heißt aber nicht, dass alle tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung haben, aber ein großer Prozentsatz. Also das ist weit höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und die Erlebnisse auf der Flucht und auch im Ankunftsland können nochmal retraumatisierend wirken. Das hängt von der Situation ab, in der sie hier aufgenommen werden, von den ganzen Aufnahmeverfahren, vom Gang des Asylverfahrens und so, ob sie die Möglichkeit haben, das tatsächlich zu bewältigen oder ob sich der Zustand noch verschlimmert. Und so, wie hier das Aufnahmeverfahren läuft, ist die Tendenz eher dazu da, dass sich die Situation verschlimmert.
Ist es denn einfach für diese Menschen auf therapeutische Unterstützung zurückzugreifen? Und gibt es hier bessere Möglichkeiten oder ist eine Besserung vielleicht auch in Sicht?
Leider ist es ziemlich schwierig, die erforderliche psychologische Unterstützung oder psychologische Beratung zu erfahren. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen sind Schutzsuchende in den ersten Monaten nicht krankenversichert, sondern bekommen nur sehr eingeschränkte medizinische Unterstützung, wenn es den Grad der medizinischen Unterstützung erreicht, also tatsächlich eine psychotherapeutische Behandlung notwendig sein sollte. Und dann gibt es allgemein einen Mangel an psychosozialen Angeboten und an psychotherapeutischen Angeboten. Hinzu kommen natürlich noch die Probleme mit der Sprache. Also gerade, es sind ja ganz sensible Themen, die da angesprochen werden. Und da wäre es natürlich besser, in einer Sprache zu kommunizieren, die man auch gut beherrscht. Und viele Psychotherapeuten können eben nur auf Deutsch ihre Behandlungen anbieten oder vielleicht noch auf Englisch. Das sind aber nicht die häufigsten Flüchtlingssprachen. Also da sind vielerlei Hindernisse, insbesondere eben der Mangel an Plätzen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen psychosoziale Angebote speziell für Flüchtlinge, psychosoziale Zentren, die eingerichtet wurden, die aber lange nicht den Bedarf decken. Es wurde jetzt auch in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Jahren ein Modellprojekt ins Leben gerufen, wo es um psychosoziale Erstberatung in den Landesaufnahmeeinrichtungen geht. Die Landesaufnahmeeinrichtungen sind die Stationen, wo Flüchtlinge als erstes hinkommen und untergebracht werden. Aber auch das ist bei weitem nicht ausreichend.
Wir haben schon etwas darüber gesprochen. Gibt es eigentlich auch Fehler von Seiten Deutschlands in den Aufnahmeprozeduren?
Der Aufnahmeprozess ist nicht so gestaltet, dass er Flüchtlinge willkommen heißt, sondern er ist mit vielen Hürden verbunden und ist integrationsfeindlich. Während des Asylverfahrens sind Flüchtlinge in ihren Rechten ziemlich eingeschränkt, was gesellschaftliche Teilhabe betrifft. Das heißt, den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Empfang von Sozialleistungen, Kontakte zur einheimischen Bevölkerung. Allein durch die Unterbringungsform in großen, großen Sammelunterkünften, das sind Einrichtungen bis zu 2000 Plätze, wo keine Privatsphäre herrscht, wo ein sehr fremdbestimmtes Leben nur möglich ist. Man kann nicht selber kochen, man wird mit 3 Mahlzeiten am Tag versorgt, man sucht sich nicht aus, mit wem man irgendwie zusammenlebt, man muss Eingangskontrollen über sich ergehen lassen, man darf keine elektrischen Geräte im Zimmer machen, so. Also es ist ein ganz fremdbestimmtes Leben. Das ist fürs richtige Ankommen und Teilhaben überhaupt nicht geeignet. Das ist aber auch tatsächlich so gewollt, denn man weiß ja noch nicht, wie die Entscheidung im Asylverfahren ausgehen wird und man möchte nur denjenigen Integrationsmöglichkeiten bieten, die dann auch als Schutzberechtigte hier anerkannt werden. Allen anderen möchte man so schwierig wie möglich machen erstmal.
Sehen Sie denn da auch Unterschiede, wie Menschen behandelt werden, je nachdem aus welchem Land sie kommen?
Grundsätzlich dürfte das natürlich nicht der Fall sein. Das Asylverfahren ist ein individuelles Verfahren. Ich muss bei jedem prüfen, ob er Schutz benötigt. Tatsächlich gibt es aber da schon rechtliche Unterschiede. Wir haben 8 Länder, die als sogenannte sichere Herkunftsländer eingestuft sind. Das heißt, es besteht eine gesetzliche Regelvermutung, dass es in diesen Ländern weder Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung gibt. Und das bedeutet, ich gehe überhaupt nicht offen ans Asylverfahren ran. Während ich bei anderen Asylsuchenden sage, erzähl mir deine Geschichte und ich entscheide, ob du Schutz benötigst, sage ich in diesem Fall, ich weiß, du brauchst keinen Schutz, aber beweis mir das Gegenteil. Und genauso werden die Menschen auch behandelt. Also sie haben ein absolutes Arbeitsverbot, sie haben keinen Zugang zu Integrationskursen, sie werden dauerhaft in den Landesaufnahmeeinrichtungen, festgehalten. Das ist eine absolute Ungleichbehandlung gegenüber anderen Flüchtlingen. In den letzten Jahren sind ein paar Öffnungen passiert für Menschen aus bestimmten Ländern wie Syrien, Eritrea, im Moment noch Somalia und Afghanistan, dass sie während des Asylverfahrens bereits, zumindest nachrangig, wenn Plätze frei sind, Integrationskurse besuchen könnten, theoretisch, oder Leistungen der Arbeitsförderung in Anspruch nehmen können, frühzeitig. Das steht aber nur wenigen Menschen offen, alle anderen sind da verwehrt. Wo wir einen großen Unterschied sehen, ist im Moment der Unterschied zu ukrainischen Schutzsuchenden tatsächlich. Das hängt damit zusammen, dass diese Menschen kein Asylverfahren durchlaufen, sondern direkt einen anderen Schutzstatus bekommen und der mit vielen Rechten einfach zusammenhängt. Also da sieht man eine deutliche Ungleichbehandlung und so wie mit ukrainischen Schutzsuchenden verfahren wird, würden wir es uns in mancher Hinsicht wünschen, dass auch mit Asylsuchenden so umgegangen wird.
Was unterscheidet ganz konkret den ukrainischen Flüchtling von beispielsweise dem afghanischen Flüchtling?
Von der rechtlichen Position her ist es so, dass ein ukrainischer Schutzsuchender kein Asylverfahren durchlaufen muss, sondern er geht direkt zur Ausländerbehörde, wenn er direkt in der Kommune ist, und kann dort einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen. Das heißt, er kriegt sehr schnell einen rechtmäßigen Aufenthalt, darf sofort in eine Privatwohnung ziehen, hat sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und hat sofortigen Zugang zu den Sozialleistungen, die auch allen Deutschen offen stehen. Ein Asylsuchender dagegen, der muss zunächst für mehrere Monate in einer Landesaufnahmeeinrichtung wohnen. Wenn er dann einer Kommune zugewiesen wird, kann die Kommune auch entscheiden, ihn in einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen. Also er hat keinen Anspruch darauf, in eine Privatwohnung zu ziehen. Er hat erst nach mehreren Monaten überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt. Er bekommt eingeschränkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, was auch mit einer eingeschränkten medizinischen Versorgung verbunden ist. Das sind alles signifikante Unterschiede, die erhebliche Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe haben.
Warum macht man denn diese Ausnahme für die ukrainischen Flüchtlinge?
Hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist eben, dass man jetzt erstmalig die EU-Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes aktiviert hat. Das ist dann einfach mit bestimmten rechtlichen Folgen verbunden, also mit gewissen Erleichterungen. Zum Beispiel, dass man sofort in eine Privatwohnung ziehen darf. Andere Regelungen sind tatsächlich dann national. Also das heißt, der Zugang zum Arbeitsmarkt, der war nicht per se gegeben, sondern es war eigentlich eine Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde erforderlich. Das hat man gesetzlich geändert und auch der Zugang zu Sozialleistungen, dass die Menschen nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach den normalen Gesetzen ihre Leistungen bekommen. Das hat man extra geändert, wohl weil man ukrainische Schutzsuchende für eher europäisch, also es sind ja auch Europäer, aber für eher europäisch hält als Asylsuchende aus anderen Ländern, also wo man eine gewisse Nähe, wie man sie auch immer definieren mag, verspürt in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht und so weiter, dass man da ukrainischen Schutzsuchenden mehr Möglichkeiten hier bieten möchte.
Man stellt sich aber trotzdem dann die Frage, wieso das eigentlich im August 2021 nicht so gemacht würde für beispielsweise eben afghanische Asylsuchende.
Ja, ich würde eher die Frage stellen, warum ist es nicht 2015 schon gemacht worden? Da hatten wir eine große Anzahl von Schutzsuchenden, die also ähnlich hoch wie jetzt in diesem Jahr. Da war der politische Wille nicht gegeben. Also Deutschland hat wohl leichte Versuche unternommen, innerhalb der EU einen Beschluss zu erwirken, nachdem diese EU-Richtlinie angewandt wird. Aber es war ganz klar von einigen Ländern, dass das absolut nicht gewollt ist. Als jetzt die Machtübernahme der Taliban war in Afghanistan, war klar, dass es erstmal dauern würde, bis überhaupt Menschen den Weg dann bis zu uns schaffen und dass es nicht zu einem sogenannten, in Anführungszeichen, Massenzustrom führt, weil einfach die Grenzen im Land zu sind. Aber es ist ganz klar, Syrien ist weit weg, Afghanistan ist weit weg, die Menschen unterscheiden sich vom Äußeren, unterscheiden sich nach mancherlei Ansicht in kultureller Hinsicht und so. Und das will Deutschland nicht. Das will die Politik nicht, dass die Menschen so offen hier aufgenommen werden, um Anreizwirkungen zu vermeiden. Das wird auch immer so gesagt. Und deswegen kann man in der Hinsicht schon von einem gewissen strukturellen Rassismus sprechen, wenn bestimmte Flüchtlingsgruppen, wie jetzt ukrainische Schutzsuchende, bevorzugt werden und andere eher fallen gelassen werden.
Sehen Sie aber trotz der vielen negativen Punkte eigentlich eine Verbesserung innerhalb der letzten 36 Jahre?
Es hat punktuelle Verbesserungen gegeben, gerade was Menschen betrifft, deren Asylantrag abgelehnt wurde oder die sich noch im laufenden Asylverfahren befindet, was so den Zugang zum Arbeitsmarkt beispielsweise betrifft. Vorher war es so, dass diese Menschen mindestens 4 Jahre überhaupt nicht arbeiten durften in Deutschland. Das hat sich sehr gebessert. Also im Bestfall kann man nach 3 Monaten anfangen zu arbeiten, im Regelfall vielleicht eher so nach 9, 10 Monaten. Aber Arbeit ist immer noch ein wichtiger Faktor zur gesellschaftlichen Teilhabe und bildet auch die Grundlage dafür, dass Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die hier mit einer Duldung leben, vielleicht doch noch die Möglichkeit haben, einen rechtmäßigen Aufenthalt zu bekommen, weil da immer zumindest die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts verlangt wird.
Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht nötig, um eine signifikante Besserung herbeizuführen?
Alle Sondergesetze abschaffen, Menschen sofort in die Regelsysteme integrieren und von Anfang an Teilhabe ermöglichen. Also nicht erst versuchen zu desintegrieren und dann zu sagen, die Stärksten unter ihnen, die es trotz aller Hürden irgendwie geschafft haben, sich gut zu integrieren, was auch immer die Politik darunter versteht, dass die dann bleiben dürfen. Wir haben hier kein Gnadenrecht, sondern wir reden von Menschen, die eine Perspektive entwickeln müssen. Selbst wenn der Asylantrag abgelehnt wird, es gibt vielfältige Gründe, warum sie nicht ausreisen können oder warum sie nicht abgeschoben werden können. Und diesen Menschen muss man auf Dauer eine Perspektive bieten. Das ist unwürdig, Menschen jahrelang in einer solchen unsicheren Situation zu belassen.
Wie könnten auch auftauchenden Schwierigkeiten eben entgegengewirkt werden, eben zum Beispiel auch in den Aufnahmeprozeduren?
Wichtig ist hier vor allen Dingen gute Vorsorge. Wir hatten ja schon einmal die Situation, also schon mehrmals, aber zuletzt 2015 die Situation, dass sehr viele Schutzsuchende zu uns gekommen sind und die hiesigen Strukturen damit total überlastet waren. Da sind dann viele Konzepte entwickelt worden, zum Beispiel für eine bessere Unterbringung und so. Die sind dann aber, als die Flüchtlingszahlen in der Folge wieder gesunken sind, dann wieder schnell in Schubladen verschwunden und nicht weiter verfolgt worden. Jetzt haben wir in diesem Jahr wieder eine große Anzahl von Schutzsuchenden, die zu uns kommen, und schon stehen wir vor dem gleichen Problem. Das heißt, es müsste nachhaltiger geplant werden und es müsste mal aus der Sicht der Schutzsuchenden gedacht werden und nicht aus Sicht der Behörden und der hiesigen Strukturen immer. Wenn man den Menschen im Mittelpunkt stellt, dann würden sich viele Prozesse ganz anders gestalten und dann würden auch ganz andere Wege möglich sein.
Also sagen Sie auch ganz klar, eigentlich ist es nicht der Mensch, der gerade wirklich im Mittelpunkt steht.
Überhaupt nicht. Das sieht man auch ganz deutlich. Wir haben ja, das hatte ich eben gesagt, bei ukrainischen Schutzsuchenden eine Sondersituation, weil sie eben kein Asylverfahren durchlaufen. Das hängt damit zusammen, dass jetzt erstmalig eine EU-Richtlinie angewandt wurde, die schon seit 2001 existiert. Das ist die Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes. Und wenn man den ganzen Titel dieser Richtlinie liest, dann sieht man schon, dass es nicht von Menschen gedacht ist, denn die Richtlinie heißt Richtlinie im Falle eines Massenzustroms, bla bla bla, zur Entlastung der Asylstrukturen in den Aufnahmestaaten. Also auch das ist, dass die ukrainischen Schutzsuchende im Moment besser behandelt werden oder ihnen so viele Möglichkeiten offen stehen, ist nicht, weil man damit den Menschen unterstützen möchte, sondern um eben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was für die Durchführung der Asylverfahren zuständig ist, nicht zu überlasten.
Sehen Sie denn bei aller Negativität dann trotzdem die Möglichkeit einer positiven Entwicklung in Zukunft, sowohl von Seiten der Bevölkerung, der Reaktion der Bevölkerung auf die Geflüchteten, als auch im Sinne der administrativen Strukturen?
Administrativ gesehen fordern wir und wünschen wir uns, dass diese positiven Erfahrungen, die ja jetzt gemacht werden im Aufnahmeprozess mit ukrainischen Schutzsuchenden, dass die auf alle Flüchtlinge übertragen werden. Also dass da Erleichterungen geschaffen werden, dass das so der Anhaltspunkt sein könnte. Ich bin da ein bisschen skeptisch tatsächlich, denn es wurde jetzt ein Gesetz geändert. Also eigentlich war vorgesehen, dass auch Menschen, die vorübergehenden Schutz bekommen, also wie jetzt die Schutzsuchenden aus der Ukraine, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kriegen, einem Sondergesetz über Sozialleistungen für Flüchtlinge. Das hat man zum 1.6. geändert, sodass ukrainische Schutzsuchende jetzt die ganz normalen SGB-II, also Hartz-IV-Leistungen bekommen. Da haben wir gefordert, ja, Asylbewerberleistungsgesetz, warum denn nicht direkt ganz abschaffen, denn es ist ja diskriminierend und es hat eigentlich nur Nachteile. Das war nicht gewollt. Also da ist so ein bisschen die Hoffnung zerschlagen worden. In der Bevölkerung hat man gesehen, eine große Hilfsbereitschaft in diesem Jahr gegenüber Schutzsuchenden aus der Ukraine. Eine ähnliche Bewegung hatten wir auch 2015, 2016, wo auch eine sogenannte gute, große Willkommenskultur herrschte. Dann hat sich die Stimmung allerdings verändert. Und wir nehmen erste Anzeichen auch dafür wahr, dass es gegenüber ukrainischen Schutzsuchenden jetzt der Fall ist. Da bin ich aber tatsächlich Optimistin und sage, der Großteil in der Gesellschaft steht dahinter, dass wir eine offene, eine vielfältige Gesellschaft sind und vor allen Dingen eine Gesellschaft, die sich den Menschenrechten verpflichtet hat, dass wir nicht nur verpflichtet sind, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern auch gut für sie zu sorgen, sie hier teilhaben zu lassen und sie ihnen die Möglichkeit zu geben, hier gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Da glaube ich ganz fest daran, dass das die große Mehrheit der Gesellschaft ist und dass sich diese Stimmen immer durchsetzen werden.
Ja, mit diesen positiven Gedanken von Ihnen, eben, dass Sie so optimistisch sind mit Blick auf die Zukunft, sind wir nun auch am Ende dieses Interviews angekommen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns zu reden. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch für Ihre Arbeit und hoffen, Sie auch bald wieder hier im Hause begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank. Ich habe gern zur Verfügung gestanden.